Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Man würde meinen, es gibt genug Streaming-Dienste zurzeit. Trotzdem kommen immer wieder neue Player auf den Markt. Ganz neu bei uns ist der Dienst Paramount Plus. Und gleich zum Beginn gibt es auch ein deutschsprachiges Original. Der Scheich heißt das Ganze und Henrik stellt die Serie vor.
Genau, Ringo, der lebt mit seiner kleinen Patchwork-Familie in einem baufälligen Haus am Rande von Titisee-Neustadt, nicht weit von der schweizerischen Grenze, und ist einfach zu gutmütig. Denn er ist als Fassadenmaler nicht nur pleite, sondern schuldet plötzlich zwei Gaunern auch noch 100.000 Euro und das, weil er doch nur helfen wollte.
Herr Babis, Sie sind 3 Monate im Rückstand. Sie haben 134 Euro auf dem Konto.
Ringo, stimmt's?
2 offene Strafverfahren wegen unbezahlter Strafzettel.
Und du hältst die Schnauze, ja?
Sie leben weit über Ihre Verhältnisse.
Hat das was mit der Tasche von damals zu tun?
Was für eine Tasche? Klingeling!
Die sind jetzt aus dem Knast. Jetzt wollen die ihr Geld.
Gib den Typen das Geld zurück und lass uns in Ruhe.
Ringo kann zwar nicht Nein sagen, dafür aber prima Geschichten erzählen. In der Schweiz gerät er durch Zufall auf einen Wirtschaftsempfang und gibt sich kurzerhand und ganz spontan als katarischer Scheich aus mit deutscher Mutter. Und weil sein glückloses Gegenüber ein wenig verzweifelt ist, glaubt dieser die Geschichte gern und bald knüpfen sie Geschäftskontakt und die Luftnummer baut sich auf zu einem pompösen Luftschloss wie aus Tausend und einer Nacht. Eine ganze Firma wird gegründet, alles nur basierend auf einem Versprechen, dass bald das ganz große Investitionsgeld aus Katar kommt. Alle um Ringo herum wollen glauben, dass hier der finanzielle Halsbringer da ist und je dreister Ringo den Scheich macht, desto mehr Leute glauben die Geschichte. Ringos Vorteil, der braucht der Katarer bei großen Investments zunächst Geldgeschenke anzunehmen. Und so fließt das Geld nur in eine Richtung, zu Ringo. All dies ist recht locker und auch gleichzeitig stilsicher von Dani Levy und Johannes Naber inszeniert. Die tolle Besetzung und die Postkartenlandschaft geben der Serie einen zusätzlichen Wert, die so schon fast ein wenig an die geniale US-Anthologieserie Fargo erinnert.
Genial fiel das Stichwort. Katar hat uns ja sowieso beschäftigt in der letzten Zeit, allein schon wegen der Fußball-WM. Man könnte ja sagen, die Serie passt dann dazu. Ich weiß nicht, hat euch denn dieser Vorschlag von Paramount Plus, so eine deutsche Serie zu produzieren, überzeugt, Anna?
Ich hatte tatsächlich überraschend viel Spaß, weil mir diese Gutgläubigkeit dieser ganzen blasierten Schweizer Elite und dieses Rennen in den Abgrund sehenden Auges einfach nur gefallen hat und ich dachte, sie sollen alle so richtig schön auf die Schnauze fliegen und auf der anderen Seite aber auch dieses Verkleiden von Ringo. Der hatte ja am Anfang ein Hawaii-Hemd an und einfach so eine Pornosonnenbrille. Und diese Idee, natürlich wächst ihm das alles über den Kopf. Und es merkt ja auch keiner, bis auf seinen Chauffeur, der Einzige ist, der ihn mal wirklich googelt, der das Spiel dann aber auch mitspielt. Also so viel Dreistigkeit, finde ich, muss einfach belohnt werden.
Man muss sagen, die Spiellust der Schauspielenden ist toll. Das habe ich gerne gesehen. Gleichzeitig ist mir diese ganze Finanzwelt, die ja nur aus Trotteln besteht, doch etwas zum klamaukig geraten. Also die Kapitalismuskritik von Dani Levy, die kommt an, definitiv. Wie auch überhaupt wenig nicht ankommt, weil es wenig subtil gezeichnet ist. Ich verstehe, ihn interessiert der Humor, der sich aus dieser Hochstapelei ergibt. Ich habe zwischendurch gelitten und trotzdem kann ich nicht sagen, dass ich sie schlecht fand. Ich mochte die Figuren, die sind mir ans Herz gewachsen. Aber es war mir teilweise echt zu klamaukig.
Also es beginnt sehr klamaukig. Also ich habe sowieso die Frage, warum diese ganzen deutschen Serien so häufig auf dieser Betrüger-Hochstaplerei aufgebaut sind. Wir hatten die Wirecard-Geschichte ja auch vor ein paar Wochen. Es kommt noch wieder eine nächste. Das verstehe ich nicht ganz, warum man sich so im deutschsprachigen Raum so sehr auf diese Hochstapelei konzentriert. Aber ich habe den Scheich mit Verlauf der Serie immer lieber gesehen. Also es begann schon recht schlimm, muss ich sagen. Aber es hat mich dann doch überzeugt, weil die Serie es immer komplizierter werden lässt. Es kommen ja quasi pro Episode 2 neue Figuren dazu mit einem neuen Konflikt. Und das ist natürlich etwas, was man legt sich ja Steine in den Weg und macht sich es komplizierter, als man machen müsste. Das kenne ich so jetzt aus dem deutschsprachigen Bereich nicht. Und ich sage deutschsprachig und nicht deutsch, weil für mich ist, glaube ich, eher eine Schweizer Serie. Mehr Schweiz als oder Deutsch-Schweizer Serie als eine deutsche Serie. Da sieht man auch, dass der Vorspann von Dani Levy so ein bisschen an Hitchcock erinnert mit den zerschnittenen Wäldern, die sich dann zusammenfügen. Ich glaube, er spielt auch mit diesen Ideen und das gelingt ihm ja eigentlich ganz gut.
Wobei tatsächlich, ich muss sagen, also obwohl ich ja wirklich ein Fan der Serie war oder bin, dass ich am Ende ein wenig die Lust verloren habe und ich das Gefühl hatte, Dani Levy, eigentlich ein Filmemacher, ich glaube seine erste Serie, hat ein bisschen die Lust verloren gegen Ende.
Aber Patrick, wenn du fragst, diese Lust der Deutschen an diesen Hochstapelgeschichten, wie bei allen anderen auch, basiert die auf einer wahren Begebenheit. Also diesen Scheich hat es ja wirklich gegeben, den gab es 2012, darüber ist Dani Levy ja überhaupt darauf aufmerksam geworden und mit dieser Dreistigkeit, mit der ihr vorgeht, die finde ich schon.
Auch dieser echte Fall zeigt die Trottelhaftigkeit der Wirtschaftselite und der Politelite. Ne?
Also dieser Immobilienmakler Urs, der macht ja alles falsch. Aber der macht das ja irgendwie so naiv so falsch. Und der ist natürlich mit seinem Reihenhaus und dem Webergrill und diesem Gefallenwollen des Schwiegervaters, ist der natürlich eine Karikatur. Aber das hat mich überhaupt nicht gestört.
Man muss ja auch sagen, es ist ja nicht mit Vorsatz. Er ist ja kein Hochstapler mit Vorsatz, sondern es ist ja in so eine Verkettung von Zufällen, die dazu führt. Das macht es, finde ich, wieder ganz sympathisch. Gleichzeitig überrascht mich, ehrlich gesagt, dass ihr die Serie so feiert. Jetzt muss ich ja doch mal ein bisschen Wasser in den
Wein.
Nicht
feiern. Ich finde, du hast einen Punkt, Susanne, komplett richtig getroffen. Das ist eine Serie, wo alle Figuren Trottel sind. Und damit habe ich grundsätzlich so ein Problem. Das ist auch nicht nur deutsch übrigens ein Problem, wenn man alle Figuren doof macht. Geht irgendwann auch mal die Luft raus aus diesen dramatischen Gegensätzen. Ich hätte zum Beispiel es gut gefunden, wenn die Ermittler nicht auch so unfassbare Trottel sind oder derartig auch in ihren eigentlichen Konflikten verstrickt sind. Da, finde ich, fehlt auch so eine gewisse, so ein Tonlagenwechsel, der noch vielleicht eine andere Dynamik reinbringt.
Ich sehe das aber auch ganz oft bei deutschen Serien, diese Vertrotteligkeit der Figuren. Hier sehe ich das allerdings nicht. Ich finde, die Figuren sind skurril gezeichnet und sie sind überzeichnet, wobei ja der größte Trottel von allen, oder wie er eigentlich sein müsste, nämlich der Protagonist Ringo, ja gar kein Trottel ist.
Der ist überhaupt kein Trottel, weil der schafft es ja wirklich, dieses Lügengerüst aufzubauen und ist ja selber überrascht davon, wie weit er kommt und versucht ja immer noch eins draufzusetzen und denkt, jetzt muss es doch irgendwann mal auffliegen, dass es nicht stimmt und ist ja selber überrascht, dass das klappt.
Aber trotzdem wird er ja ein bisschen als Loser gezeichnet. Sein Job als Fassadenmaler verliert er auch noch.
Analphabet, ne?
Analphabet.
Ja, aber er verliert die nicht, weil er was falsch gemacht hat, sondern einfach, weil die Stellen streichen müssen. Also er ist eher dann ein bisschen zu sehr gefangen in dieser Opferrolle, dass alles schief läuft.
Also ich finde auch, die einzige Person, die nicht trottelig gezeichnet ist, ist tatsächlich seine Frau, Carla. Mhm. Also die ist schön, intelligent, liebt ihn, aber so vorbehaltlos, dass man sich fragt, okay, ist auch sehr ein bisschen.
Die hat es aber auch faustdick hinter den Ohren, wie alle da irgendwie, ne? Aber ich wollte euch nur fragen, weil das ja auch der erste Vorschlag von Paramount Plus ist, den wir diskutieren. Auch ich fand diese Serie zumindest auch, was das Visuelle anbetrifft, jetzt nicht so zurückbleibend hinter dem, was Henrik hat es erwähnt, schon auch international durchaus funktionieren kann. Da finde ich zum Beispiel die deutschsprachigen Netflix-Serien viel langweiliger in der Visualität. Ich hatte hier das Gefühl, nicht, dass das brillantes Kino ist oder so, ganz und gar nicht. Aber man wollte hier etwas. Allein schon wie so Zürich gezeigt ist, ja, es gibt den üblichen Drohnenshot, aber da passiert auch was mit diesen Autoverfolgungsjagden. Es gibt auch surreale Sequenzen mit, was ist das eigentlich, ein Jack, der sich plötzlich vor diesen Figuren immer so materialisiert. Also man spielt auch mit gewissen Dingen, die sonst irgendwie man sich irgendwie verbietet oder nicht machen möchte, habe ich das Gefühl.
Also weitaus beeindruckender als die Inszenesetzung von Zürich, finde ich ja das Inszenesetzen von Titisee Neustadt, also von einer Kleinstadt im Schwarzwald in der Nähe von Freiburg. Und genau das lässt mich auch an Fargo erinnern. Und ich bin immer ein großer Fan davon, wenn Orte auch Teile auch zu Protagonisten werden. Und das, finde ich, gelingt hier sehr gut bei Dani Levy. Also es wird ein Ort oder es werden Orte gezeigt, die auch einfach Teil der Geschichte und der Erzählung sind. Es gibt im späteren Verlauf diese Darstellung dieses, was ist es eigentlich, ein Stadtfest? Ich weiß es gar nicht.
Ein Weinfest.
Oder sowas, genau. Was in sich auch schon wieder eigentlich eine abgeschlossene Geschichte darstellt. Also ich finde, das funktioniert hier sehr gut und um darauf zurückzukommen, was du eigentlich gefragt hast, Patrick, also ich finde dieser Aufschlag von Paramount Plus, den finde ich bemerkenswert. Gerade wenn man als, was weiß ich, Achter an den Start geht, dann direkt mit einer deutschen Serie in dieser Qualität und auch die auch ein Stück weit gewagt ist, rauszukommen, das hat mich doch sehr positiv überrascht.
Dann werden wir das jetzt nochmal jetzt in Stein meißeln, unsere Urteile. Es gibt wieder eine Bewertung, Top und Flop, wie in jeder Serienquartett-Folge. Diesmal als Verbeugung vom lustigsten Menschen der Welt. 97 Jahre alt ist er geworden und präsentiert uns am 8. März eine neue Serie, eine Miniserie. Es geht um Mel Brooks. Nach Die verrückte Geschichte der Welt Teil 1 kommt jetzt am 8. März auf Hulu. Eine vierteilige Fortsetzung mit dem tollen Titel Die verrückte Geschichte der Welt Teil 2. Und deshalb wird uns Mel Brooks mit seinen Bewertungen begleiten in diesem Serienquartett. Wir bewerten Der Scheich. Henrik.
Ja, ein Top.
Good, good, good. Let's get some pictures of these celebrities. Camera one, very nice. Let's get somebody younger.
Susanne.
Ja, wie ihr ahnt, Wasser in den Wein. Also ich will nur noch kurz sagen, visuell ja, mir war es alles zu lang, too much. Ist, glaube ich, angekommen, die Botschaft. Deswegen Flop.
This is terrible! Why didn't somebody tell me my ass was so big?
Anna.
Ich würde gerne den von Hendrik nochmal hören, mit dem Younger. Das hat mir gefallen.
Good, good, good. Let's get some pictures of these celebrities. Camera one, very nice. Let's get somebody younger.
Das war ein Top, nur für die Protokollanten unter uns. Von mir auch ein Top.
Good, good, good. Let's get some pictures of these celebrities. Camera one, very nice. Let's get somebody younger.
Das Urteil ist gefallen. Dreimal Top, einmal Flop. Die erste Staffel von Der Scheich ist derzeit zu sehen auf Paramount Plus. Er gilt als Enfant terrible des europäischen Arthouse-Kinos, der dänische Regisseur Nicolas Winding Refn. Er schockt gerne und überfordert sein Publikum mit seinen Produkten. Und nicht nur im Kino, sondern mittlerweile auch in der Welt der Serien. Und ich erinnere nur an seine Miniserie Too Old to Die Young, die wir hier im Quartett schon besprochen haben. Ich stelle jetzt seine neue Serie vor, Kopenhagen Cowboy, die auf Netflix erschienen ist. Es ist ein, wie für Refn üblich, surrealer, hypnotischer Trip in die kriminelle Unterwelt Kopenhagens. Wir folgen einer jungen, ja fast stummen Heldin, Mew, die mit uns Bordellbesitzer, asiatische Mafiosi, albanische Menschenhändlern begegnet. Dabei stellt sich heraus, dass diese Mew eine Art Medium ist, die plötzlich von allen gejagt wird, auch weil sie begehrt wird, weil sie vielleicht eine Glücksspenderin ist, eine Heilerin, eine Magierin. Jedenfalls kann sie immer wieder auch Kopfschmerzen wegtherapieren.
Sag schon, wie heißt du?
Mew.
Ich heiße Jung, aber alle nennen mich Mutter Hulda. Woher kommst du?
Ist eine lange Geschichte. Ich brauche einen Platz zum Schlafen.
Ist gut. Ich habe nur eine Frage. Du bist kein Gui.
Was soll das sein?
Ob du ein Geist bist?
Ja, miauende Geister. Vielleicht ist sie ein Geist, vielleicht ist sie kein Geist. Wer ist Mew? Jedenfalls ist diese Frage natürlich nicht ganz zentral, wenn wir uns in dieser Welt von Nicolas Winding Refn befinden, mit seinen üblichen Obsessionen, mit sexualisierter Gewalt, mit schweigenden Männern, mit inzestuösem Begehren, Form, Farben, Fetisch, alles ist irgendwie hier und alles da, was man von ihm kennt. Und ich finde in dem Fall, auch wenn er es einem häufig sehr schwer macht, in diese Welt reinzugehen, hier fand ich es fast schon zugänglich und ich wusste jetzt nicht, ob es vielleicht an Netflix liegt, die Latte, weil Too Old to Die Young war wirklich eine derart geheimnisvolle, verwobene, tiefe Abstieg in diese Obsession, dass ich diesen Albtraumwelten hier eigentlich ganz gut folgen konnte. Und ich fand diesen Trip in dieses Refn-Land in dem Fall sehr überzeugend. Ich bin gespannt, wie es euch erging. Ich werde jetzt nicht Anna fragen, ich frage erstmal Hendrik.
Aber Annas Gesicht müsste man sehen. Das war so ein bisschen der Ekel, der aus ihr sprach. Also nicht über dich, Patrick, sondern...
Ich hoffe doch.
Ich möchte von meinem Aussageverweigerungsgerecht an dieser Stelle Gebrauch machen.
Das gibt es hier nicht. Hendrik.
Ja, also ich finde... Ich nenne ihn mal NWR, ja, wir machen es mal kurz. NWR schafft es jedes Mal, dass man eigentlich die meiste Zeit damit verbringt, versucht, irgendwelche Codes zu entschlüsseln oder zwischen den Zeilen zu lesen und irgendwie sich die Geschichte selbst zusammenzustricken. Und jetzt, finde ich, ist es einfach mal passiert, dass ich gedacht habe, ich trete jetzt mal kurz einen Schritt zurück und schaue es mir mal von Distanz an und dann merke ich, da ist aber auch nichts. Da ist keine Geschichte. Das sind die Hammerbilder, echt total toll. Früher hat man sowas Videokunst genannt. Ich weiß nicht, wie man es heute nennt. Super. Der Soundtrack ist auch echt gut. Also das lohnt sich tatsächlich, diese Serie, wenn man sie schaut, mit Kopfhörern zu schauen, da auch immer dieses ja fast schon so David Lynch-hafte Rauschen, was eigentlich, es gibt glaube ich keine Szene, die nicht mit irgendeinem Sound unterlegt ist.
Es ist nicht Netflix, ehrlich gesagt.
Es ist überhaupt nicht Netflix, wirklich überhaupt gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie der Deal zustande kam, aber insgesamt, also da fehlt mir jetzt wirklich die Story, da reicht mir das nicht. Also das schaue ich mir 1,5 Stunden an, aber nicht 6 Stunden.
Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal an, es ist keine Netflix-Serie, ja, ich glaube das Problem, also nach Too Old to Die Young hat Amazon relativ schnell gesagt, nie wieder. Dann hat Netflix gesagt, okay, dann machen wir es halt, der Typ hat einen Namen und wir versenden es einfach. Wir stellen es irgendwann online und sagen einfach niemandem Bescheid und hoffen, es findet keiner. Ich muss dazu sagen, ich bin natürlich nicht ganz unvoreingenommen an diese Serie herangegangen. Ich habe aber auch das Gefühl, es ist egal, was man von ihm guckt. Es sieht immer gleich aus, er erzählt immer das Gleiche. Man hätte hier auch Versatzstücke seiner Filme reinschneiden können, es wäre überhaupt nicht aufgefallen. Und ich habe einfach ein riesengroßes Problem mit dem Regisseur und ich habe ein riesengroßes Problem mit diesem Fanboy-Gehabe drumrum. Egal, was er macht, es ist für mich leeres Bilderrauschen und sein Blick auf Frauen, auch wenn er hier behauptet, eine feministische Emanzipationsgeschichte erzählen zu wollen, ist unsäglich und ich habe irgendwann, ich bin auch zurückgetreten von dieser Serie und ich habe sie einfach laufen lassen und habe einfach mein Hirn ausgeschaltet und gesagt, ich möchte mich jetzt nicht weitere 6 Stunden damit beschäftigen müssen.
Ja.
Wow, was kann man danach noch sagen?
Vielleicht, dass der Mensch ja nicht bewertet wird, sondern die Serie letztendlich.
War das schon Hate Speech? Also,
Cancel Culture.
Ich muss sagen, seine Schwächen, die ich durchaus auch bei seinen Filmen sehe, gehen nicht gut mit 6 Stunden Serie zusammen. Also wenn es bei Drive auch schon lange formalistische Abschnitte gab, die dann unterbrochen wurden durch diese sadistische Gewalt und interessante Bilder, also da, wo er noch das Interesse halten konnte, dann frage ich mich, wie sehr man sich disziplinieren muss, dass man hier noch dran bleibt. Also ich finde, es ist schwülstig, selbstverliebt, es sind 6 Stunden Stille, alberne Bilder über Unterweltfiguren in den Straßen von Kopenhagen, ganz schlimm, seine endlosen 360-Grad-Kameraschwenks entlang einer Reihe von stoisch wortlosen ProtagonistInnen, Schauspielerinnen, also die Schauspielerin, die Mio spielt, die starrt die meiste Zeit wortlos in Nahaufnahmen in die Kamera. Man braucht so viel Geduld. Der Stil soll der Inhalt sein. Dazu will er noch seinen großen antiken Kampf des Guten gegen das Böse erzählen. Aber er ist so verliebt in seine eigenen Bilder, dass ihm der Inhalt dabei irgendwie verloren geht.
Und es sind ja vor allem immer die gleichen Bilder. Dieses neonwabernde, schwangere, düstere. Also mir kam gerade die Idee, man könnte diese Serie, glaube ich, sehr gut auf einer Party im Hintergrund laufen lassen und alle halbe Stunde, wenn man mal mit dem Smalltalk nicht weiter weiß, guckt man mal für 2 Minuten.
Genau dieser Gedanke ist mir während des Schauens gekommen. Früher auf einer Studenten-WG-Party hätten wir diese Serie gemutet laufen lassen. Genau
gemutet nicht, man braucht ja noch den Soundtrack von Cliff Martinez, der ja auch immer der gleiche ist.
Ich glaube, Patrick möchte noch eine Lanze brechen.
Nee, ich finde es so interessant. Also ich meine, ich bin dankbar für jede Serie, die nicht so aussieht wie die nächste Netflix-Serie. Also diese Monokultur der langweiligen Serienbilder und dann kommt jemand mal, also man kann den Stil kritisieren und ihn als monoton bezeichnen, jedenfalls verstehe ich eure Argumente genau in die Richtung. Ich finde, ich bin froh für jeden, der einen eigenen Stil hat. Ich glaube, dass man einem Wes Anderson das irgendwie nicht vorwirft, dass bei ihm alles immer gleich aussieht.
Weil er was zu erzählen hat.
Nein, die Figuren gucken auch immer stumm in die Gegend und es gibt einfach nur eine aufdringliche Off-Stimme und Wes Anderson steht hier nicht vor Gericht und in dem Fall, also bei mir geht zum Beispiel bei Nicholas Winding Refn so, man kann vieles schlecht finden, man kann aber nicht ignorieren, dass er etwas macht. Ja, das ist keiner, der irgendwie zufällig Dinge in die Luft wirft und guckt, wie sie fallen. Und ich finde hier, es gibt einfach die Dialoge, die fallen und er schreibt ja zum ersten Mal nicht sein Drehbuch. Ich finde, deshalb kann man auch nicht so wischiwaschi drüber hinweggehen. Ich glaube, dass da hier Themen durchaus verhandelt werden. Er spielt ja auch selber mit. Es geht ja auch, erzählt ja auch mal wieder in Interviews, dass er als Vater von 2 Töchtern Angst hat, in was für einer Welt er diese Töchter entlässt. Und diese Ängste dieser Welt, die versucht er ja als den Job, den er hat, als Regisseur in Bilder zu gießen. Jetzt bedient er so eine psychosexuelle Fantasie. Ja, das sind so Bilderwelten, die auch nicht neu sind. Die kommen aus diesem Kosmos eines David Lynch. Aber ich finde, das ist schon eine Leistung. Und ich finde, gerade hier ist das ja eine sehr durchschaubare Geschichte. Diese Mew ist auf einem Rachetrip gegenüber dem Mörder wahrscheinlich ihrer Liebhaberin. Was diese Mew ist, woher sie genau kommt, das ist ja eine derart mythologisch überladene Figur. Ja, sie könnte auch so eine Art Joan d'Arc aller menschengehandelten Frauen sein. Also und allein das ist ja schon mehr als ehrlich gesagt 80 von diesen Thriller-Serien, die ich mir ansehen muss, wo diese Whodunit-Geschichte noch 80 Mal erzählt wird, auch in diesem Milieu der Menschenhändler übrigens, wo das so langweilig Tatort-mäßig von mir aufdeklariert wird, sodass ich hier zumindest den Respekt vor jemandem habe, der sagt so, ich mache das anders. Das muss auch nicht jedem gefallen, da bin ich auch gar nicht dafür. Nur ich finde es jetzt schwierig zu sagen, es ist so für einen Hintergrund. Ehrlich gesagt, wenn das der Hintergrund wäre, dann finde ich es sehr traurig, dass das, was im Vordergrund ist, als gut akzeptiert wird. Also ich bin dann eher für den Hintergrund anscheinend.
Jetzt konnte ich nicht mehr ganz folgen bei den letzten Sätzen, aber...
Ihr wollt ja diese Serie nur irgendwie im Hintergrund spielen lassen, weil sie so gut aussieht. Ich weiß ja, gut aussehen ist für mich
sie
erstmal eine Grundlage
für Audio.
Sie sieht noch nicht mal gut aus.
Sie sieht sehr gut aus und ich finde, für eine audiovisuelle Kunstform, wie sie die Serien sich selbst verstehen, ist sie ehrlich gesagt heads above shoulders über allem Rest.
Also an zwei Punkte, mal zwei ganz konkrete Punkte, wo diese Serie, finde ich, absolut scheitert. Das erste ist ganz konkret, habt ihr euch die Kampfszenen mal genauer angeschaut? Das ist peinlich. Das ist wirklich peinlich, wie die Kampfszenen inszeniert sind.
Es ist stilisiert, ja.
Nee, es ist
weil
nicht
es eben
stilisiert.
Nicht gewalttätig sonst bei ihm. Es ist ziemlich low-key.
Die Faust endet 20 Zentimeter vor dem Gesicht und Mio kippt. Nein. Egal.
Meinst du, das ist ein Fehler in einer Multimillionen-Dollar-Produktion? Ist das ein Fehler, weil keine Ahnung hat und es nicht gesehen hat?
Ich glaube, es soll stilisiert wirken. Es ist aber irgendwie peinlich mit dem Licht, weil es dann auch so, ist dann letztendlich steril, es ist nüchtern. Also es ist peinlich dadurch.
Es ist peinlich. Zweiter Punkt ist, Mio ist eine weibliche Protagonistin, die von einem Mann inszeniert wurde und die wie ein weißes Blatt dasteht und die nichts mitbringt und am Ende auch nichts gibt, weil es ist der Versuch, so eine Art Kill Bill 20 Jahre später zu machen, und das scheitert für mich sowas von radikal, wie dieser, wir haben ja gerade von Anna gehört, wie NWR, sage ich jetzt
aber
so,
du kannst
drauf
ja nicht
ist.
Sagen, dass sie nichts mitbringt, wenn sie eine Kill Bill Figur ist, das heißt, sie bringt einen ganzen popkulturellen Universum,
sie erfüllt nichts von dieser Referenz.
Faktotum Figuren sind 400 Jahre alt in der Erzählkunst, ich verstehe jetzt gar nicht, dass man das jetzt so hinwirft, als wäre das irgendwie ein Fehler. Das sind keine Fehler. Man kann es nicht mögen, aber das sind keine Fehler.
Nee, Fehler habe ich nicht gesagt. Da scheitert die Serie.
Das werden wir jetzt sehen. Wir müssen ja urteilen. Ja, ich frage jetzt trotzdem jetzt mal von rechts nach links. Susanne, bewerte du doch die Serie.
Ja, ich würde denken, eindeutiger Flop.
This is terrible! Why didn't somebody tell me my ass was so big?
Anna, du wolltest die Aussage verweigern, aber das Urteil musst du...
Es mag überraschend sein, ein Flop.
This is terrible! Why didn't somebody tell me my ass was so big?
Henrik.
Ja, ist natürlich ein Flop.
This is terrible! Why didn't somebody tell me my ass was so big?
Jetzt könnte man mir vorwerfen, dass meine Bewertung am längsten im Kopf bleibt, weil es die letzte ist. Deshalb, wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so schlecht. Ich finde Copenhagen Cowboy eigentlich ein Top.
Good, good, good. Let's get some pictures of these celebrities. Camera one, very nice. Let's get somebody younger.
Das Urteil ist dennoch recht eindeutig. Dreimal Flop, einmal Top. Copenhagen Cowboy von Nicholas Winding Refn, die erste Staffel, ist zu sehen auf Netflix. Kommen wir zur Serie Nummer 3 im Serienquartett. Vampire, das sind ja unsterbliche Wesen, vor allem wenn es in der Welt der Filme und Serien um sie geht, da sterben sie eigentlich nie. Jetzt besuchen sie uns wieder in der Serie Interview mit einem Vampir, zu sehen auf Wow. Und Anna Wollner gibt uns eine kleine Einführung.
Ja, Interview mit einem Vampir, da könnte natürlich bei dem oder derjenigen ein bisschen was klingeln. Es ist eine Neuinterpretation, vielleicht auch eine Fortsetzung oder auch eine Wiedergutmachung der Verfilmung aus den 90ern mit Tom Cruise und Brad Pitt. Und es basiert natürlich auf dem Roman von Anne Rice und beginnt mit dem Satz, er fällt relativ schnell, lassen Sie sich von der Geschichte verführen, so wie ich verführt wurde. Das fordert die Hauptfigur Louis de Pointe-du-Lac, den Journalisten Daniel Molloy. Die sitzen im Penthouse in Dubai während der Corona-Pandemie und die haben sich schon mal getroffen, ein halbes Jahrhundert früher ungefähr. Und er erzählt jetzt nochmal seine Geschichte als Vampir in New Orleans um 1910. Vampir oder ganz normaler Bordellbesitzer?
20 Blocks zum Trinken, Spielen und Rumhuren.
Okay, und als ehrenhafter Verwalter des Familienanwesens hatten Sie welche Aufgabe genau, Mr. Dulac?
Man könnte sagen, ich habe verschiedenste Unternehmen und Etablissements gemanagt und betrieben.
Sie waren Zuhälter.
Die Ware war die Begierde.
Ja, es geht in der Serie um seine Liebe zu seinem Schöpfer, Lestat. Es geht um die Adoption von Claudia, die ein bisschen älter ist als in Buch und Film. Es geht um das Hadern mit dem Vampirsein. Es geht natürlich auch sehr viel um die Konfrontation mit Rassismus und Homophobie. Denn anders als der Film wird die Queerness hier nicht nur angedeutet, sondern sehr explizit ausgelebt in einem exquisitem Setting in den 1910er Jahren. Irgendwo zwischen politischer Brisanz, weil er eben auch schwarz ist und kein Plantagenbesitzer mehr, und aber auch Soap oder, wie der Journalist Molloy selber einmal sagt, a fucked up gothic romance. Aber auf jeden Fall ist es mehr als nur noch eine Vampirsaga.
Mehr als nur eine Vampirsaga. Susanne, hast du dich gerne beißen lassen?
Ja, muss ich sagen. Zum Glück bin ich dabei lebend rausgekommen. Ich muss gestehen, das war eine der Serien, auf die ich mich nicht so riesig gefreut habe, und ich habe mich dann wirklich einfangen lassen. Ich fand es total smart, charmant, witzig, wie diese Serie als schwarz und queer quasi die Charaktere neu interpretiert, wie dieser schwarze Saloonbesitzer in den 1910er Jahren quasi durch die Sümpfe von Hautfarbe, Sexualität, Macht und ewigem Leben navigiert, wie da ja auch dann quasi die ganze Rassismusfrage in den USA nochmal aus anderer Perspektive diskutiert wird, denn er mag zwar die Macht haben, als Vampir irgendwie Hautfarbe auszuschalten, aber da er ja immer noch auch im Leben sein möchte, merkt er, eigentlich haben all diese Sachen sich nicht weiter bewegt. Er ist immer noch schwarz, er steht immer noch hinten an, und queer sein ist auch nicht cool im Louisiana von 1910. Also ich finde, das ist sehr melancholische Vampirunterhaltung im Sinne von, er ist gefangen im eigenen Ich gewesen und jetzt ist er eigentlich gefangen im eigenen Sarg.
Ja, also ich kann total nachgehen, was du sagst, und ich habe es eigentlich auch gerne zu Ende geguckt. Du hast gerade soapig gesagt und das ist aber das, wo ich so ein bisschen dran hänge, weil eigentlich ist es für mich, also AMC ist ja nicht doof, ne? Die haben irgendwie, glaube ich, jetzt mit diesem, die haben den ganzen Katalog von Anne Rice gekauft und damit schaffen sie es ja genau, diese Kerbe zu treffen, irgendwo zwischen The Walking Dead, expliziter Gewalt und eben True Blood vielleicht oder sowas in die
Twilight.
Richtung. Oder Twilight, genau. Explizites Twilight. Und genau das ist der Punkt. Mir ist es tatsächlich eigentlich zu explizit, die Serie. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich verklemmt bin oder spießig bin und ich das nicht sehen will. Ich aber finde, der Reiz des Ganzen, des Films aus den 90ern und ich glaube auch der Bücher von Anne Rice, ist ja eben der Subtext und das Andeuten und die Codes und die Doppeldeutigkeit und diese Auseinandersetzung damit. Das war ja der Reiz des Ganzen. Und jetzt sind einfach alle Schleusen offen. Und jetzt wird gezeigt, was gezeigt werden kann. Und das ist eigentlich schade. Und das macht es, obwohl es so explizit ist, das Ganze platter und es ist soapiger dadurch.
Darf ich mal nachfragen, explizit in den Bildern oder expliziter in der Aussage?
In den Bildern, ja. Ich meine in den Bildern, wobei natürlich die Aussage dann mitschwingt, aber in den Bildern und in dem, was so erzählt wird. Also es gibt keine Doppeldeutigkeiten mehr.
Ja, aber die gab es im Film ja auch nicht, weil der Film das einfach komplett ausgeblendet hat.
Nein, nicht komplett. Nein. Es ist schon subtiler, aber ich finde, du hast recht, wenn ich kurz auch eingreifen kann in die Debatte. Ich finde, das beginnt schon ziemlich gut. Also es hat mir schon imponiert. Ich finde aber, weil du gesagt hast, ne, wie sich das entwickelt, Henrik, Rhythmus, ich finde, dass nach Folge 2 diese Serie eigentlich stehen bleibt. Denn es, nämlich dann ist schon alles gesagt und alles, was danach kommt, ist für mich wirklich Soap-Opera auf so einem Level wie Shonda Rhimes. Und mich hat zum Beispiel die Visualität der Serie irgendwann abgestoßen. Also ich hatte so wirklich so einen Diabetes-Schock. Es war mir zu süßlich. Dieses Licht ist immer in diesem Orange-Filter getränkt. Also man kann ja auch Orange variieren, was man ja von Nicholas Winding Refn vielleicht auch mal lernen könnte. Es ist mir anstrengend gewesen und wir haben es ja hier mit einer Klammererzählung zu tun. Also die Serie springt immer aus der Erzählung des Vampirs zurück in diese Interviewsituation und ich finde, die Interviewsituation ist eine Katastrophe. Dieser Journalist, natürlich, Journalisten sind immer Arschlöcher, furchtbare Figuren, ekelhafte Menschen, aber das ist ja wirklich so, also so wirklich gelangweilt inszeniert, wirklich nicht mal mit einem Sinn für einen Zwischenton. Das fand ich alles ziemlich schlimm, muss ich sagen.
Aber diese Dialoge zwischen dem Journalisten und dem Vampir sind doch brillant. Wie die Spannung daraus entsteht, wie er nachfragt, ich finde, es ist ziemlich gut.
Also ich muss auch nochmal eine Lanze brechen für Shonda Rhimes, ohne jetzt aber Interview mit einem Vampir zu diskreditieren zu wollen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das mache. Also Shonda Rhimes natürlich, da steckt auch ein bisschen Budgeten drin, auch von der Ausstattung, von der Opulenz, aber es fehlt einfach dieser Zuckerguss. Und ich verstehe auch immer nicht, warum Soap Opera immer so schlecht sein
muss. Nein, es muss nicht
also,
schlecht
das ist,
sein.
Ich meine, ich hab den Begriff Soap ja selber aufgebracht, aber ich finde es in dem Moment gar nicht so schlimm, weil ich ja nicht immer ständig die ganze Zeit mit nachdenken muss. Und man kann sich ja auch mal, es klingt jetzt
ich
auch böse,
das
mal berieseln
denken.
Lasse. Nee. Und Shonda Rhimes, das ist ja wirklich hohe Kunst. Da steht Interview mit einem Vampir für mich ein bisschen drunter. Aber auch dieser Pubertätskonflikt, also dass man Claudia älter gemacht hat, die dann ja auch das Dilemma hat, dass sie ihren ersten Freund, wir dürfen das sagen, wir haben alles gesehen, dass sie ihren ersten Freund im Liebesakt totgebissen hat. Da steckt ja auch noch viel mehr drin.
Mir ist das es ist ja alles glatt und auch diese Rückblenden zuerst ins Ende des 19. Jahrhunderts, dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts, diese Straßen, es sieht alles gleich aus. Ich finde, da gibt es in der Visualität keine Varianz. Das meine ich mit Soap Opera eher so eine Art von Zuckergussfilter über jedes einzelne Bild. Also das ist da und auf dem Level, wo wir jetzt hier reden, ne, das ist eine AMC-Serie, das sind jetzt keine billigen Produktionen, da war es mir zu wenig, wirklich.
Es ist interessant, dass du da sagst, das hat dir keine Varianz, aber bei Nicholas Winding Refn die Varianz dir nicht gefehlt hat.
Weil sie
hat.
Natürlich mit was anderem aufgeladen ist. Hier ist nichts aufgeladen, hier ist erstmal alles ausgesprochen in den ersten zwei Folgen, die Konflikte sind ganz klar und wenn du es nicht verstanden hast, was er dir erzählt hat, der Vampir, erzählt das dir nochmal in dieser Interview-Szene.
Stimmt aber nicht, die Dynamik zwischen den beiden erst entwickelt sich total und dann kommt noch Claudia hinzu und die Dynamik zwischen den dreien ist auch nochmal was sich komplett weiterentwickelt. Mm-mm. Und ich finde gerade die Beziehung zwischen dem Lestat und Louis Dupont de Lac ist interessant, weil Lestat als Weißer glaubt, dass er ihm die Möglichkeit geschenkt hat, sich aus der Homophobie und dem Rassismus zu befreien und da wirklich nochmal auf, finde ich, sehr interessante Weise Rassenbeziehungen verhandelt werden, Race Relations, wie auch immer man das auf Deutsch oder wie man es korrekt sagen würde.
Ich wäre trotzdem, glaube ich, bei Henrik, dass auch, glaube ich, also ich habe mich sehr stark mit Anne Rice durch diese Serie beschäftigt und man fällt in so ein sehr seltsames Rabbit Hole, wenn man das macht, weil ihre, also das ist ja eine Frau, die enorm vor allem mit ihrem Glauben gehadert hat. Diese ganzen Vampirbücher sind entstanden von einer Christin, die sich vom Christentum abgewandt hat, dann in diese komischen Glaubensrichtungen, die es ja in Amerika in jeder Ecke gibt, gefallen ist. Und diese Suche nach etwas mehr, also da ist schon immer wieder ein Resonanzraum. Und ich finde, dass der hier sehr verengt wird auf zwei Dinge. Was in Ordnung ist, vielleicht kritisiere ich an dieser Serie vor allem die fehlende Komplexität. Also die Serie macht es nicht möglich, vielleicht auch mal universelleres, also noch universelleres übrigens als Race Relations. Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass das nicht ein wichtiges Thema ist. Aber wie gesagt, vielleicht klafft hier Form und Inhalt wirklich irgendwie auseinander.
Sprechen wir mal über die Form, also sprechen wir mal über die Machart der Serie, weil auch da war ich nämlich erschrocken, weil du hast schon gesagt, es ist eine AMC-Serie, also immerhin eine AMC-Serie.
Ja, ja.
Die Ausstattung und die Kulisse ist furchtbar.
Ja.
Es ist furchtbar. Also allein diese, wie ich auch finde, grottenschlechten Interviewsequenzen, die Fensterfront mit der angeblichen Skyline von Dubai, da hätten sie auch gleich den Greenscreen einfach grün lassen können, ganz ehrlich. Und gleichzeitig sehe ich auch in Storyville eigentlich die ganze Zeit nur das Studio-Backlot, durch das die hoch und runter laufen oder reiten wahlweise. Also das finde ich schockierend. Und das führt auch nochmal zu diesem Soap-Effekt, glaube ich, den wir haben. Weil wir sehen die Schauspieler in einer Kulisse stehen, wie sie relativ triefend über Themen sprechen, über die wir jetzt schon geredet haben.
Triefend, das ist mit so viel Humor und Witz und Intelligenz. Ich will hier echt eine Lanze brechen für
Humor.
Ja, es gibt ein paar Stellen, die tatsächlich ganz humorvoll sind. Mir fällt gerade jetzt kein Beispiel ein.
Ja, aber es ist so, also es fließt das Blut und der Humor in dieser Serie. Wir werden das jetzt ganz, wie immer, salomonisch klären hier mit einer ganz klaren Bewertung. Susanne, dreh dich nicht weg, denn du bist die Erste, die Interview mit einem Vampir bewertet.
Ein eindeutiges Top.
Good, good, good. Let's get some pictures of these celebrities. Camera one, very nice. Let's get somebody younger.
Henrik.
Ich mache jetzt auch mal eine Überraschung hier, weil ich habe mich ja auch gut unterhalten gefühlt. Deswegen gebe ich jetzt auch mal einen Top.
Good, good, good. Let's get some pictures of these celebrities. Camera one, very nice. Let's get somebody younger.
Ich würde einen Flop geben, um zu sagen, das funktioniert so nicht.
This is terrible! Why didn't somebody tell me my ass was so big?
Letztes Wort hat Anna.
Ja, dann sorge ich für das positive Gefühl, mit dem wir uns von dieser Serie verabschieden. Für mich ein Top.
Good, good, good. Let's get some pictures of these celebrities. Camera one, very nice. Let's get somebody younger.
Dreimal Top, einmal Flop. Die erste Staffel Interview mit einem Vampir ist bei uns zu sehen auf Wow. Wir kommen zur letzten Serie im Serienquartett. Die kommt aus Deutschland und hat gleich zum Start einen Mediathekenrekord aufgestellt. Denn gleich am ersten Wochenende wurde ein größeres Millionenpublikum erreicht von Asbest. Das ist die erste Serie vom Vier-Block-Schauspieler Kida Kodoramadan. Und Susanne stellt sie vor.
Ketzerisch könnte man sagen, die ARD wollte endlich auch bei Gangsterserien mitmischen und hat jetzt ihr eigenes Four Blocks kreiert. Deswegen gibt es bei Asbest entsprechend Clans, Drogen, Revierkämpfe, Männerbünde, Familienehre, Rache und ganz viel Knast. Dazu ein Star-Aufgebot an Schauspielern und Schauspielerinnen. Jasmin Tabatabai, Frederik Lau, Wotan Wilke-Möhring zum Beispiel sind dabei. Und für die Street-Credibility, Patrick, du hast es schon gesagt, wurde Kida Kodoramadan als Regisseur und Darsteller eingekauft, der ja seit Vier Blocks quasi unser aller TV-Clan-Boss ist. Und es wurde auch der Rapper Ridda engagiert. Ridda spielt nun den 19-jährigen Momo Kawal. Der strebt in Berlin eine Karriere als Fußballprofi an und will, wie er sagt, nur ein spießiges Leben mit seiner Freundin führen. Weil man aber in einer solchen Serie als Mitglied einer Clan-Familie nicht einfach seinen eigenen Weg gehen kann, wird Momo von seinen Cousins in einen Raubüberfall bei einer Fetischparty verwickelt und landet, wie er sagt, unschuldig im Gefängnis. Das Gefängnis ist dann nicht so viel anders als die Welt draußen. Momo trifft die Familie wieder. Es gibt Gewalt, Drogen, vielleicht ein paar mehr Tattoos und eine höhere Schlagzahl an Habibi und Gefickt. Und hier muss Momo jetzt seine Solidaritäten wieder abwägen zwischen Gesetz und kriminellen Clanverwandten.
Ich bin dein Schutz. Wir sind eine Familie, Habibi.
Ich habe nichts mehr mit der Familie zu tun.
Momo macht nur Faxen im Knast.
Ah ja? Was soll das heißen?
Er sagt, er scheißt auf die Familie.
Pass auf deinen Arsch auf. Du bist gefickt hier drin, oder?
Ja, ein Ausschnitt, ziemlich repräsentativ, wie ich finde. Verkauft wird die Serie als Kida Kodoramadan-Serie, aber die Idee und Drehbuch stammt von Katja Eichinger. Entsprechend sind dann auch die Dialoge geraten, wie sich Frau Eichinger zusammen mit Juri Steinburg die raue Welt der Clans vorstellt. Aus allen Poren quillt das Klischee. Umso überraschender finde ich, wie positiv viele Kritiken sind, wie häufig von der tollen Authentizität gesprochen wird und wie wichtig die Serie angeblich für die Diskussion um die Silvesternacht in Berlin ist. Also ich persönlich komme da nicht mit, aber eure Meinung würde mich mal interessieren.
Diese Frage nach dieser Authentizität, die finde ich wirklich sehr interessant. Ich weiß es nicht. Ich bin da zwiegespalten, wenn ich das in die Runde werfen darf. Ich glaube, in Teilen ist diese Serie wahrscheinlich dokumentarischer, als uns lieb ist, aber sie ist gebettet, und da hast du vollkommen recht, in Plot, also in Erzählungen, die wir so schon 800 Mal besser gesehen haben. Allein wenn ich mir die französische Tradition dieser Art von Serie oder Film vorstelle, allein En Prophète von Jacques Audiard nur als Beispiel. Jemand kommt in ein Gefängnis, der ja eigentlich unschuldig ist und muss dort quasi den Gangster in sich entdecken. Das kann man viel elementarer und essentieller erzählen. Hier ist das wieder so ein bisschen Volksbelehrung, hatte ich das Gefühl. Aber vielleicht bin ich zu hart.
Ich glaube, es wird ja jetzt gerade herausgestellt, dass es endlich mal erzählt wird, dass jemand sich versucht, den Clan-Strukturen zu widersetzen, und es nicht erzählt wird, wie jemand versucht, sich in den Strukturen zu bewähren. Das wird ja, glaube ich, gerade betont. Aber du hast es schon gesagt, natürlich gibt es das bereits, vielleicht nur nicht im deutschen Fernsehen. Und ich habe auch beim Schauen die ganze Zeit gedacht, ich meine, natürlich kenne ich nicht die echten Strukturen und kann da auch nicht viel zu sagen. Aber so insgesamt, sagen wir mal, wenn man mal auf die Machart geht, habe ich eigentlich nur gedacht, nein, das kann man so nicht machen, das funktioniert so nicht. Und ich bin vor allen Dingen einfach daran hängen geblieben, was ist denn das für ein Cast, der da zusammengestellt wurde? Das ist ja, also es ist ja sowas von absurd, wer da alles auftaucht. Du hast ja ungefähr nur ein Fünftel der Namen genannt.
Ja, es hätte sonst allein schon 3 Minuten gedauert, ja.
Und also, und wie teilweise in so kleinen Nebenrollen, die dann aber auch wirklich nicht funktionieren, und das vieles ist, also ein Beispiel.
Detlef Buch,
ne, der mit den Armen verschränkt eigentlich nur zweimal in der Ecke steht im Knast, so. Und Claudia Michelsen, die so eine Karikatur einer JVA-Direktorin spielt.
Furchtbare Rolle.
Da muss ich an Katja Riemer, an den Fuck You Goethe denken als Direktorin. Furchtbare. So ein bisschen.
Ah, ja.
Ich will jetzt auch mal eine Lanze brechen für diese Serie. Ich habe sie tatsächlich im Dezember schon gesehen, vor dieser ganzen Integrationsdebatte um die Silvesternacht in Berlin. Und ich kann Kida Kodarama dann schon auch vom Casting her so ein bisschen verstehen, weil es geht ja in der Serie auch um Familie und Zusammenhalt. Und er hat hier einfach seine Film- und Serienfamilie besetzt, weil er mit allen, mit denen, die er wirklich von Jasmin Tabatabai über Nicolette Krebitzer, dachte ich, Kurt Suchen, Bandits-Fortsetzung, Freddy Lau, Detlef Buck, mit denen hat er, Wotan Wilke Möhring, mit denen hat er alle schon gearbeitet.
Christian Karmann, du gehst jetzt auf dein Zimmer.
Khidir, ich habe immer gedacht, er heißt Khidir, aber ich hätte vielleicht einfach mal in die ARD-Aussprachedaten.
Da ist er nicht drin.
Das Casting von ihm war ein Vorschlag von Ramadans eigenem Sohn, der ihm auf Instagram, glaube ich, Videos von ihm gezeigt hat. Und ich finde, also diese Fußballgeschichte, die
findet nicht statt.
Doch, die findet statt, weil es eine Auseinandersetzung ist. Ich fand das auch klischeehaft, dass er irgendwie in Eigenheim haben will, dass er irgendwie seine Highschool-Liebe heiraten will, dass er natürlich aus diesen kriminellen Strukturen ausbrechen will und im Knast dann aber auf die Regeln auf einmal nicht mehr kennt. Und dieses Integrationsding, was der Fußball dann ja eigentlich ist, das ist ja der Ort, wo er dann wieder weiß, was er machen muss. Aber auch da verliert er ja so ein bisschen den moralischen Kompass. Ich habe das nicht gerne geguckt, aber ich fand es auch nicht so schlimm wie ihr.
Also er kriegt so Sätze in den Mund gelegt wie, ich bin doch genau das, was ihr haben wollt. Entweder ich bin der Vorzeige-Kanacke-Fußballprofi oder ich bin im Knast. Das ist ARD Degeto. Wer es nicht verstanden hat, der kriegt hier nochmal ausbuchstabiert, welche Möglichkeiten jemand wie Momo hat. Ich finde das echt zu plump. Und dann wird er immer am Anfang dargestellt eigentlich als der jugendliche Träumer, wird dann aber doch zum Gangster, für den ihn die Justiz hält. Und die Entwicklung ist so rasant, dass man überhaupt gar nicht hinterherkommt. Das ist so unglaubwürdig in der Erzählung.
Ja, wie gesagt, dieser didaktische Aspekt bei ganz vielen deutschen Serien ist etwas, was mich befremdet, vor allem wenn man dann sieht, dass diese Serie natürlich nicht nur als Serie rauskommt, weil wo kommen wir denn dahin, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sich ihre Meinung bilden? Es gibt noch eine Dokumentation dazu, die uns auch zeigt, dass dieser JVA-Fußballtrainer auf einem wirklichen Fußballtrainer basiert, dessen einzige Leidenschaft ist, diese Jungs zusammenzubringen, Respekt voreinander. Ich verstehe das wirklich nicht. Wovor hat man Angst? Also das ist etwas, was in dieser Serie wirklich einem eingehämmert wird. Und ich wollte auch mal sagen, Jasmin Tabatabai, die diese Mutter spielt, ich kann diese Figur nicht mehr sehen. Diese Mütter, die immer von allem geschockt sind, dass die Kinder in der Kriminalität versanken und dann weinen sie und wissen von nichts. Das sind in einer Art und Weise Klischees, die hier nicht mal unterwandert werden, sondern wirklich uns als glaubhaft, nachvollziehbar und so ist es präsentiert werden. Und dafür, das sind natürlich moralisch-ethische Konflikte, die man mit dieser ganzen Darstellung hat. Und es ist nicht mal ein cooles Gangsterdrama. Ist es eben nicht.
Nee, weil gleichzeitig gibt es ja auch diesen Pseudowitz, der immer wieder durchkommt und auf einzelne Rollen fokussiert wird. Ne? Eben schon das Beispiel, aber es gibt da noch, aber Frederiks Lau-Rolle soll ja auch irgendwie witzig sein. Und das ist aber das, wo wir eben schon bei Der Scheich drüber sprachen, weil da trägt es die Serie mit, dass es halt eben eine Karikatur ist. Hier ist es aber wenig stilsicher, sondern es ist halt irgendwie Es gibt kein Konzept dahinter, sondern es ist einfach so produziert und da steckt keine Idee und kein Stil dahinter.
Aber ist diese Serie ein Kommentar? Also wenn wir das so sehen, wir dürfen ja nicht vergessen, die Serie war ja schon fertig. Anna hat ja gesagt, sie hat sie im Dezember gesehen. Man könnte jetzt, wenn man uns zuhört, vielleicht auf die Idee kommen, dass die Silvesterkrawalle inszeniert waren als PR-Coup für diese Serie. So war es ja nicht. Ich frage mich nach diesem unfassbaren Erfolg von 4 Block, übrigens auch international ein Erfolg, dass diese kleine, in Anführungsstrichen, Welle dieser Gangster-Serien dem eh nur hinterherhecheln. Aber was wollen diese Serien eigentlich? Also wollen sie uns unterhalten? Wollen sie uns sagen, wie schlimm das ist? Ich verstehe das nicht, warum diese Serien entstehen.
Aber es ist eine ARD, eine Ghetto-Produktion, eine ARD-Serie, die, glaube ich, in der ARD noch nicht mal läuft. Das ist Mediathek-only und ich glaube, sie haben sie einen Freitagabend auf ARD One gezeigt, aber ich weiß nicht, wer ARD One guckt, also wahrscheinlich niemand. Das heißt, sie konzentrieren sich hier voll und ganz auf die Mediathek und das verstehe ich auch nicht, warum sie dann nicht das Ganze mal dem normalen ARD-Zuschauer auf Montag, Dienstag, Mittwochabend präsentiert und damit dann auch mal konfrontiert, weil diese Integrationsdebatte beziehungsweise die Wertschätzung, die findet in der, oder die nicht vorhandene Wertschätzung, die findet in der Serie ja statt. Es gibt irgendwie dieser Moment, wo der Bruder von Momo vorm Stadtschloss steht mit seinem kriminellen Onkel und der Onkel irgendwie sagt, hier 400 Millionen fürs Stadtschloss haben wir, aber deine Schule ist immer noch marode. Und da merkt man ja schon so ein bisschen, da kommt die Kritik ja auch durch, dass sich einfach für migrantische Jugendliche niemand interessiert.
Ja, also um nochmal auf deine Frage zu kommen, warum jetzt diese ganzen Gangster eben, ich weiß nicht, ist das irgendwie immer so ein Blicken, so ein sehnsüchtiges Blicken nach Amerika und auch mal irgendwie sowas wie eine Mafia-Serie zu erzählen und was wir eben haben, sind die arabischen Clans und wir verstehen aber dann immer nur wieder eigentlich, dass diese kriminell patriarchalischen Clans sehr mächtig sind und eben auch eine entsprechende Struktur haben. Mehr haben offensichtlich die Leute, die ja gar keine Einblicke haben, wirklich dann aber auch nicht zu erzählen. Also die Katja Eichingers dieser Welt.
Ja, das ist halt, glaube ich, die Wahrheit. Ich glaube, in Deutschland ist man zu wenig fasziniert von Milieus und man muss, glaube ich, viel mehr fasziniert sein davon und damit auch so die Didaktik vielleicht hinten anstellen, wenn man aus einem derartig kriminellen Milieu erzählen möchte. Und hier, glaube ich, ist man, wie du sagst, es ist irgendwie immer so zwei Hände weiter entfernt. Weshalb wir trotzdem Asbest bewerten sollten. Ich fange an, also wie gesagt, ich war ziemlich ratlos, was diese Serie anbetrifft. Deshalb gibt es von mir für Asbest einen Flop.
This is terrible! Why didn't somebody tell me my ass was so big?
Anna.
Ich halte, glaube ich, als Einzige in dieser Runde dagegen ein Top.
Good, good, good. Let's get some pictures of these celebrities. Camera one, very nice. Let's get somebody younger.
Henrik.
Für mich auch ein Flop.
This is terrible! Why didn't somebody tell me my ass was so big?
Und Susanne.
Ich schließe mich dem an.
This is terrible! Why didn't somebody tell me my ass was so big?
Dreimal Flop, einmal Top für Asbest, Staffel 1 zu sehen in der ARD Mediathek. Was uns jetzt zu den Tipps und Hinweisen aus der Welt der Serie bringt. Jeder darf etwas vorstellen, was er gerade gesehen hat oder guckt oder worauf er sich freut. Henrik.
Ich freue mich total auf die neue AMC-Serie Lucky Hank mit Bob Odenkirk, der Verfilmung des Romans Straight Man von Richard Russo. Ich glaube, das ist ganz gut für alle die nach Better Call Sauls Ende neuen Stoff brauchen.
Anna wollte etwas Bedenkzeit noch haben, deshalb Susanne.
Ich habe angefangen, Shrinking zu gucken, eine neue Serie bei Apple TV Plus von Ted Lasso Co-Schöpfer Bill Lawrence über einen trauernden Therapeuten, gespielt von Jason Segel, der nicht mehr so recht mit seinem eigenen Leben zurechtkommt und deswegen anfängt, zu seinen Patienten ehrlich zu sein und ihnen mitzuteilen, wie er sich wirklich fühlt, ob sie es hören wollen oder nicht. Trotzdem macht sich die Serie nie lustig über die Probleme oder die Personen, sondern nimmt die psychische Gesundheit sehr ernst. Also lässt sich ganz gut an.
Anna.
Ja, ich hoffe, dass wir sie in den letzten Ausgaben des Serienquartetts noch nicht getippt haben. Eine Serie, die bei den Golden Globes gerade abgeräumt hat, aber in Deutschland komplett untergegangen ist, nämlich die Schulmockumentary Abbott Elementary, die an einer Grundschule in Philadelphia spielt und wahrscheinlich eine Schule ist als Gegenentwurf zur Rütli-Schule und da ich ein Herz für Asbest hatte, habe ich auch ein Herz für Abbott Elementary, die tatsächlich auf großartige Art und Weise die Missstände im amerikanischen Schulsystem aufzeigt.
Läuft bei uns auf Disney Plus, wo auch mein Tipp liegt. Ich wollte nochmal zurückgehen auf den Vampirismus. Ich bin auch Fan von Vampiren, aber wem diese Soap-Opera-hafte Idee des Vampirs in Interview mit einem Vampir zu viel ist, dem empfehle ich die Discounter-Variante des Vampirismus zu sehen in What We Do in the Shadows. Abgefuckte Vampire in einer WG, 3 Staffeln mittlerweile, jede Staffel wird immer besser und jeder Hollywood-Schauspieler, der je einen Vampir gespielt hat in seinem Leben, tritt dort auf. Das ist der wahre Vampirismus, den ich empfehle, What We Do in the Shadows, Staffel 1 bis 3 zu sehen auf Disney+. Und das war's auch schon. Serienquartett Nummer 1 2023 geht zu Ende mit Anna Wollner, Susanne Burg und Henrik Evert. Vielen Dank euch.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Und nach den Nachrichten erwartet sie an dieser Stelle das Magazin Echtzeit. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.